Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich jetzt mit dem Draft beschäftigen müssen. Und mir ist nichts Kreatives eingefallen gerade tatsächlich. Das kommt meistens, ich gestehe es euch jetzt, das kommt meistens sehr spontan, was ich dann sage. Und jetzt gerade ist mir tatsächlich, ich hätte sagen können, die ihre O-Line fast komplettiert hätten, aber das hätte schon zu wilden Diskussionen geführt, die wir vielleicht in dieser Folge wieder führen werden. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt natürlich mal das Ganze nicht alleine, sondern Thilo ist wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin, moin.
Ja, Mensch, bist du so gelangweilt, weil wir wieder zu zweit sind?
Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, zu dritt wäre mal wieder schön, ne? So ein bisschen Abwechslung in die Runde hier, da würden wir uns alle drüber freuen.
Ja, vor allem hört man nicht dann wieder uns beiden, wie wir Meckerhannisse.
Ja.
Uns darüber beschweren, wie es nicht vor oder wie es nicht so vorwärts geht, wie wir uns das vielleicht wünschen oder dass es nicht so gemacht wird. Ja, alle anderen lassen sich aber entschuldigen. Also ich habe schriftliche Entschuldigungen mit der Unterschrift von Erziehungsberechtigten vorliegen. Also das hat alles seine Ordnung. Und ja, wir sind im Draftmonat April angekommen. Ich kann freudig verkünden, dass es dieses Jahr auch wieder einen Fanclub-Mockdraft geben wird. Ich habe mich letzte Woche dann nochmal so ein bisschen rausgeschlingelt, was nicht ganz verstand, aber wir sind mit den Vorbereitungen gestartet. Zwar etwas spät, es haben schon einige zugesagt, einige oder ich glaube, alle kennt ihr aus diesem Podcast natürlich. Viele werdet ihr sowieso kennen, aber das nur dazu. Es gibt dieses Jahr wieder einen Fanclub oder einen Fan-Mock-Draft, der wieder am letzten Wochenende, wir werden den aufnehmen am 21. Das ist der Sonntag vor dem Draft und ich hoffe, dass ich dann den auf die Tonspur bekomme relativ schnell, dass wir das dann am Montag auch spätestens haben, dass ihr dann auch in die Woche gehen könnt. Und wir hoffen, dass in der Zwischenzeit keine Trades passieren. Also in der Zwischenzeit von dem Draft, den wir gemacht haben, bis zur Veröffentlichung. Das hatten wir letztes Jahr oder irgendwann hatten wir das mal. Das war ziemlich bitter, aber es tut ja keinen Abbruch. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Worauf könnt ihr euch denn überhaupt diese Woche freuen? Weil das ist noch ein bisschen hin. Diese Woche oder heute oder gerade jetzt, wenn ihr das hört, wir werden sprechen über News. Logischerweise, wir haben etwas, was die AFC East betrifft. Wir werden eine erste Einordnung der AFC East machen, weil wir hatten gerade im Chat zumindest schon ein bisschen Diskussionen und ich denke, das ist ganz interessant, eigentlich jetzt sich mal anzuschauen, nach dem, was heute passiert ist. Also wir nehmen am 3. auf, um mal so eine Einsortierung zu geben, wo wir die AFC East oder die Teams der AFC East aktuell sehen. Und dann gehen wir von der News in die Betrachtung, was die Miami Dolphins oder wo die Miami Dolphins aktuell noch Baustellen haben. Das sind die Sachen, die ihr heute hören werdet. Was werdet ihr in den kommenden Wochen noch hören? Mockdrafts, ja. Also Mockdrafts der Dolphins, weil wenn ich mir überlege, nächste Woche ist noch, darauf die Woche, dann ist der Fanclub-Mockdraft. Dann werden wir, also zwei Folgen haben wir jetzt noch bis zur großen Mockdraft-Week sozusagen, wo wir wieder First-Round-Mockdrafts raushauen werden. Wir werden natürlich einen kompletten Mockdraft der Miami Dolphins machen. Und dann werden wir natürlich, wenn ihr Fragen zum Draft habt, auf diese eingehen und vielleicht auch so die ein oder andere Draftklasse mal ansprechen, die interessant sein könnte für die Miami Dolphins. Das werden auf jeden Fall der Fahrplan sein bis zum Draft. Danach, ihr kennt das vom Draft, wir werden uns bemühen, auch dieses Jahr wieder direkt am Morgen nach dem Draft was aufzunehmen, um euch einen ersten Eindruck zu geben. Und dann werden wir nach dem Draft eine Analyse machen, dann haben wir noch einen Gast zu Gast und dann gibt es vielleicht nicht regelmäßig Folgen und dann starten wir, glaube ich, auch wieder mit einem Knüller in den Start der neuen Saison. Ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal so als Fahrplan sagen. Dann habt ihr zumindest einen Überblick und ihr könnt natürlich immer in diesen Überblick reingehen und sagen, hey, macht doch mal eine Folge darüber oder macht bitte mal eine Folge darüber oder hey, wie wäre es, wenn ihr mal darüber sprecht? Also ihr könnt gerne alle Ideen, Wünsche an Folgen oder Themen, die ihr habt, wenn es keine speziellen Fragen sind, ne, sondern nur Themen, haut die raus und wir schauen, ob das halt passt oder ob es uns gerade nicht passt. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir das aufgreifen werden. So, das zur Vorrede. Die Dolphins haben nämlich einen Spieler unter Vertrag genommen, den sie letztes Jahr auch schon unter Vertrag genommen haben. Und man muss sagen, dieser Spieler hat letztes Jahr gar nicht so wenig Spiele gemacht für die Miami Dolphins. Er ist im Mittelfeld bei PFF, was die PFF-Grade angeht. Er hat für die Dolphins 613 Snaps gespielt in der O-Line. Und er wird dieses Jahr 32. Ich spreche von Kendall Lamb. Den haben die Dolphins für einen Einjahresvertrag wieder dabei. Thilo, gib mir mal deine Einschätzung zu Kendall Lamb und zu dieser Einjahresvertragsverlängerung oder zu dem Re-Signing.
Ja, es ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Wochen immer mir so ein bisschen gewünscht und vielleicht auch gefordert habe. Das ist jetzt im Prinzip der Spieler, der kurzfristig dann für Terron Armstead da ist. Vertrag, Details etc. sind gut. Da können wir tatsächlich wenig meckern, finde ich. Also das ist ein wirklich gutes Resigning. Der Need war da. Jetzt sind wir auf Left Tackle ein bisschen besser in der Tiefe aufgestellt. Ich denke, Lamb wird seine Snaps kriegen. Und hat das letztes Jahr auch gut gemacht. Also da ist ja halt, wie gesagt, die O-Line nicht zusammengebrochen. Das wurde dann irgendwann schwieriger, als die Ausfälle noch mehr wurden. Aber Lamb war da durchaus sehr, sehr solide. So wie ein Backup sein soll, so wie man sich das vorstellt. Ich hoffe so ein bisschen, dass uns nicht das davon abhält, dass man im Draft sich in die Richtung umguckt. Das würde ich dann doch nicht gut finden. Aber wir bedienen damit ein Need. Und wie es so schön heißt, mit einem Need in den Draft zu gehen, ist nie gut. Und damit haben wir einen schon mal geschlossen. Nämlich den Backup Left Tackle. Von daher finde ich, ist das eine grundsolide und sinnige Verpflichtung, beziehungsweise Weiterverpflichtung, die uns in der Tiefe auf jeden Fall helfen wird, denn über die Verletzungshistorie von Terron Armstead haben wir schon genug gesprochen. Das wird uns nächstes Jahr wieder ereilen und von daher ist das grundlegend gut.
Ja, also kurz zu euch zur Einordnung, einfach mal, um euch nochmal so ein bisschen an die Hand zu nehmen. 613 Snaps habe ich schon gespielt. Er hat 520 auf Left Tackle gespielt und 93 auf Right Tackle. Also auch hier haben wir grundsätzlich eine Mobilität bzw. eine Flexibilität, ist das richtige Wort. Er kann Left und Right Tackle spielen. Er hat damals bei den Texans auch Right Tackle gespielt. Also er hat bei den Texans 4 Jahre gespielt, 2 Jahre in Cleveland, Tennessee und dann jetzt die letzten beiden Jahre bei den Dolphins. Und er hat Left und Right Tackle gespielt. Das ist erstmal sehr, sehr gut, Backups zu haben, die mehrere Positionen spielen können. Und grundsätzlich, Low Budget, ein Jahresverpflichtung, ein Veteran-Spieler, ich denke, das ist, der weiß damit umzugehen, dass er Backup ist. Das ist, wie ihr sagt, eine wirklich grundsolide Verpflichtung und stärkt einfach die Backup-Geschichte. Natürlich, ich würde jetzt sagen, wir hoffen natürlich, dass wir mindestens 10 Spiele aus Terron Armstead plus die 3 oder 4 Playoff-Spiele von Terron Armstead bekommen. Aber das kann man natürlich nie voraussehen. Ja, und dementsprechend ist das eine sehr gute Geschichte und schließt die Lücke, die du schon angesprochen hast, Thilo. Auf jeden Fall sieht es damit in der O-Line besser aus, ja. Auch da, das interessiert mich jetzt gerade schon mal. Machen wir das jetzt? Ja, weil sonst fällt mir die Frage nicht mehr ein. Thilo, im Vergleich zu im Gesamtkontext der NFL, wo hast du die Dolphins O-Line im letzten Jahr gehabt?
Im letzten Jahr?
Also in der letzten Saison, ja.
Ja, also vor der Saison war ich auch unfassbar kritisch. Da hatte ich sie auch unter den letzten 10 eher sogar tiefer. Tatsächlich, ja.
Und jetzt, also, wo würdest du sie am Ende der Saison ranken?
Ich finde, da müssen wir schon deutlich unterscheiden. Also, im ersten Saisonhälfte war sie Top 15, fand ich schon. Also, im Mittelfeld irgendwo, jetzt nicht unter den ersten 5 etc., aber da war sie schon wirklich deutlich, deutlich verbessert und überraschend gut. Aber dann, als dann Armstead raus war, als Wynn raus war, als vor allen Dingen Connor Williams raus war, hat sich's dann wieder in die 20er bewegt und eher in die tieferen 20er als in die oberen, fand ich. Ja, also unteres Mittelfeld am Ende dann, wenn 3 Starter fehlen und Hunt war ja zu Zeilen auch noch raus, also sogar 4 Starter haben dann irgendwann gefehlt. Das konnte man nicht konservieren, beziehungsweise kompensieren. Ja, irgendwo untere 20er.
Okay, aber ich sag mal, wenn man das gesunde Mittelmaß da nimmt, dann hättest du sie, sagen wir so, bei 20, 22,
ja,
so
genau.
In dem Rahmen.
Ja.
Okay, ja, ja. Finde ich. finde ich fair. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen höher, also niedriger, höher, wie man sagen muss, also irgendwo so zwischen 17 und 20 vermutlich. Aber ich sag mal, man ist im Mittelfeld, was ausreichend sein kann. Ja, also man braucht keine Top 10 O-Line, um erfolgreich zu spielen. Ja, das denke ich ist okay, aber besser wäre natürlich immer schöner. Warum ich das gerade frage, einfach nur mal, um euch auch so ein Gefühl zu geben, wo wir die Dolphins gesehen haben mit der Line. Und man muss ja sagen, wir haben die O-Line jetzt quasi, wir haben einen Center, ich weiß, dass du nicht überzeugt bist von dem Center, aber ein Center, der, denke ich, noch ein bisschen besser als Connor Williams zu unserem Scheme passt. Aber ich sag mal, ich würde die auf dem gleichen Level haben, durch den Scheme-Bonus bei Brewer eben. Und insgesamt fehlt uns dann eigentlich, in Anführungsstrichen, nur Robert Hunt jetzt, weil den Rest haben wir quasi so geresigned. Ja? Nur damit ihr das auch mal im Hintergrund habt, wie es jetzt inzwischen aussieht mit der Dolphins O-Line, aber quasi der beste gesunde Spieler fehlt uns sozusagen. Ja, Terron Armstead ist qualitativ natürlich meiner Meinung nach auch ein bisschen besser als Robert Hunt, aber Robert Hunt hat ja im Prinzip mehr gespielt, beziehungsweise weniger diese Verletzungsgeschichten. Gut, das war die News mit einem bisschen mehr drumherum zu den Dolphins. Und dann gab es jetzt einen sehr interessanten Trade. Die Houston Texans sind all in. Das Jahr, was ihnen CJ Stroud gegeben hat, hat gereicht, um jetzt all in zu gehen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und wovon rede ich? Die Buffalo Bills traden Stephon Diggs mit einem 5- und 6-Runden-Pick 2025 gegen einen Second-Round-Pick 2025. Ja, das ist ein Trade, der viele Fragen offen lässt. Ich bin gespannt, wie du das einschätzt, Thilo, weil das ist ja jetzt schon eine krasse Nummer. Also es ist ein 22er 6-Runden-Pick und ein 25er 5-Runden-Pick gegen den 2025er Second-Round-Pick der Minnesota Vikings. Weil die Houston Texans haben den 2025er Second-Round-Pick durch den Uptrade der Vikings. Und genau dieser Pick, also man ist quasi downgetradet und hat damit Stephon Diggs und ein bisschen mehr bekommen. So kann man das ausdrücken. Und ja, deine Einschätzung?
Ich bin da gerade noch dabei, daneben mal ein bisschen zu recherchieren, weil ich nicht genau weiß, ob diese knapp 30 Millionen Deadcap da auch mit drin sind.
Ja, also nach dem aktuellen Stand, alles, was wir wissen, ist, dass die Buffalo Bills 31 Millionen Deadcap, aber die Deadcap schlucken. Mhm. Das ist der größte Deadcap für einen Wide Receiver, weil wir ja mit der Situation bei den Denver Broncos mit dem für Russell Wilson einen noch etwas krassere Geschichte haben. Aber man spart, glaube ich, ein bisschen damit tatsächlich sogar, wenn ich das jetzt richtig sehe, weil er hätte einen irgendwie 40 oder 50 Millionen im Cap gehabt oder so. Das lässt sich jetzt gerade hier leider nicht mehr irgendwie reproduzieren, weil Spotrac und Over the Cap das schon umgeschrieben haben. Ich werde das nochmal versuchen nachzurecherchieren, aber die sparen auf jeden Fall ein bisschen was damit. Genau.
Ja, ist krass, wenn man das mal so einordnet. Vor 2 Jahren hat ein Spieler, der auch bei uns gespielt hat im letzten Jahr, einen ähnlichen Pick gekostet. Ne? Chase Claypool ging auch für einen Zweitrunner von Pittsburgh nach Chicago. Das ist natürlich etwas anderes Setting, weil er einfach jung war, noch im Rookie-Vertrag war und da andere Summen im Hintergrund waren. Ich glaube, Dix geht jetzt auch langsam auf den Peak zu, beziehungsweise vielleicht hat er den sogar schon überschritten. Ich meine, letztes Jahr war jetzt nicht mehr so dominant, wie man es gewohnt war. Trotzdem, wenn man sich mal die Zahlen da so ein bisschen anschaut, also ich finde, so viel Deadcap schlucken und dafür in Anführungsstrichen nur den Zweitrunden-Pick der Vikings im nächsten Jahr bekommen, nicht mal in diesem Draft, plus noch eigene Picks abgeben, das ist vom Bauchgefühl her halt schon nicht so viel. Also hätte ich gedacht, da gibt's mehr für. Vielleicht ist es auch so, da schwingt der Name, ist der von Dix wieder ein bisschen mit. Und wenn man jetzt mal schaut, was ein Keenan Allen gekostet hat, das war ja, glaube ich, sogar nur ein Viertrunden-Pick von den Bears, der zu den Chargers gegangen ist. Da sieht man schon, also ältere Receiver, da fällt der Value massiv einfach. Trotzdem, aus Sicht der Texans, super, denn die machen das, was ich irgendwie immer so predige und sympathisch finde. Sie gehen ihren Weg konsequent. Und ich meine, ein 2025er Pick der Vikings ist es dann erstmal völlig egal. Die sind jetzt all in und damit haben sie die Chance, mit einem wirklich guten Receiver-Core weiter um Stroud aufzubauen und spielen dieses besagte Fenster wirklich so, wie man es soll. Bei den Bills muss man sich so ein bisschen fragen, die waren vor ein paar Wochen noch in der Cap-Hölle, da sind sie rausgekommen.
Aber, einen Moment, wenn du jetzt zu den Bills kommst, ich habe nämlich die Zahlen recherchiert, Over the Cap war doch noch nicht so schnell. Sie legen nochmal 3 Millionen drauf. Also, der Cap-Hit wäre 27,8 Millionen, jetzt liegt er bei 31 Millionen. Die Bills sparen nächstes Jahr damit über 27 Millionen im Cap. Und für die Texans, weil das ist das, was bei Sportrack schon drin ist, für die Texans hat er jetzt in diesem Jahr 19 Millionen, nächstes Jahr 18,5, 19,5 und 18 Millionen, also als Cap-Hits. Und da muss man auch sagen, ab nächstes Jahr ist dort kein Dead-Cap mehr. Also das ist halt for free sozusagen. Da kann man sich überlegen, ob man Stephon Diggs für 18,5 Millionen spielen lassen möchte oder eben nicht. Und ja, sagen wir es mal so, ich habe da eine Meinung zu. Aber Thilo, du darfst natürlich jetzt weiter mit den Bills machen.
Ja, die Bills sind auf der anderen Seite auch ziemlich konsequent. Also was sie uns jetzt so zeigen, leiten sie halt den Rebuild ein. Ne? Also offensichtlich vertraut man Josh Allen und dem Kader drumherum gerade nicht mehr so. Man versucht da so ein bisschen die Altlasten loszuwerden. Da gehört Stephon Diggs auch zu. Stephon Diggs war das Puzzlestück, was für Allen gekommen ist und für dieses ominöse Fenster in seinem dritten Jahr. Jetzt hat man sich wohl entschieden oder man ist zu dem Schluss gekommen, dass dieses Fenster zu ist und man geht da ganz konsequent den Rebuild an. Wie gesagt, also persönlich, ich finde 3 Millionen noch draufgeben für einen, naja, jetzt muss ich mal so aus dem Bauch überlegen, weil das wirklich ein paar Minuten vor der Aufnahme gekommen ist. Er ist für mich kein Top-10-Receiver mehr. Top 15 wahrscheinlich irgendwie doch noch. Ist dann doch noch ganz schön viel. Ne? Ich meine, das Receiver-Core der Bills ist jetzt wahrscheinlich hinter den Chargers mit das Schlechteste, so auf dem ersten Einblick. Da wird natürlich was passieren, das ist klar, aber das wird für die Bills ein ganz spannendes Jahr und für uns auch, denn wir sind natürlich da irgendwie nicht von zu trennen, ist die AFC East. Aber ja, die Bills haben wohl gemerkt, es geht hier nicht weiter. Wahrscheinlich spielt da auch so ein bisschen der Charakter von Stephon Diggs eine Frage. Da hat man ja schon ein bisschen mehr gehört, dass das nicht mehr so richtig passt. Das hat vielleicht den Preis auch gedrückt. Plus sportliche Fragezeichen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, so als Fazit für die Texans finde ich es sehr gut. Die Bills machen es auch konsequent, obwohl ich der Meinung bin, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausbekommen können. Also die beiden Picks gerade, die man selber noch abgibt, ob das sein muss, weiß ich nicht. Gut, den Kohl macht's am Ende nicht fett, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, da wäre vielleicht mehr drin gewesen.
Ja, kurz einfach mal auch zur Einordnung letzte Saison, weil die Bills haben ja Ken Dorsey entlassen während der Saison und Joe Brady als ihren OC eingestellt. Timo Riske, ich habe ab und zu habe ich so meine Themen mit ihm von PFF, also PFF Mo, weil sein Ja, die, also ich habe ja so meine Probleme manchmal mit Justin Herbert und da kabbeln wir uns dann. Ken Dorsey, er hatte bei PFF eine 84,5 Reception Grade, eine 27,2% Target Rate, das ist weniger als Tyreek Hill, aber Tyreek Hill war auch irgendwie 30%, also in dem Rahmen befinden wir uns, und 2,26 Yards per Route Run. Das ist ein guter Wert, 2,26. Mit Joe Brady hat er nur noch eine 65,6 Receiving Grade, kann man machen, was man will draus. Die Target Rate ist um 4% oder 3,5 Prozentpunkte gedroppt auf 23,9%. Und Yards per Route Run sind 1,24. Also das ist massiv nach unten gegangen. Und dann ist natürlich der Value für so einen Spieler nicht mehr ganz so groß. Und man muss auch sagen, wir hatten ja letztes Jahr auch die zwei Spiele gegen die Bills. Und da haben wir auch hier in der Folge dann immer gesessen und mit David hin und her diskutiert. Und auch bei David war das so, ja, der Speed, so ein bisschen fehlt ihm nach den Verletzungen. Und da war er auch nicht mehr, ob er da wohl wiederkommt. Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Und mir war relativ schnell klar, er ist kein Top-10-Receiver für mich. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ist er ein Top-20-Receiver? Und ich glaube, er wird in der kommenden Saison kein Top-20-Receiver sein. Einfach, und natürlich tue ich ihm da Böses mit, aber ich glaube einfach, dass wahrscheinlich mindestens 5 oder so Wide Receiver, die vom Draft reinkommen in die Liga, vermutlich besser abliefern werden als Stephon Diggs. Und dann, also, er ist 30, ja, er kommt aus den Verletzungen raus, er wird in dieser Saison 31. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie er funktionieren wird. Ich glaube, er ist immer noch ein guter Receiver, keine Frage. Es ist für mich aber kein 1A-Receiver. Ja? Also da würde ich schon sagen, da hätte ich so den ein oder anderen Receiver lieber. Aber auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt eine Nummer 2 Receiver. Ja? Also da muss man auch mal so fair sein und sagen so, nee. Also das, da ist er noch nicht und ich weiß es nicht. Da, also ich meine, wir können ja mal, ich gehe jetzt mal einfach die PFF Top 10 nach Reception Grades mit mindestens 20% von 197 Targets durch. Und Thilo, du sagst, wen du höher hast.
Als Diggs nur, ne?
Als Diggs, genau. Mhm. Tyreek Hill?
Ja.
Brandon Ayuk?
Ja.
Amon-Ra St. Brown?
Ja.
Justin Jefferson?
Ja.
Nico Collins?
Nein.
Okay. CD Lamb?
Ja.
Jalen Waddle?
Ja.
AJ Brown?
Ja.
DJ Moore?
Ja.
Puka Nacur?
Boah, nach einem Jahr. das ist schwierig. Ja.
Also du gibst ihm quasi den Benefit of the Doubt. Ja, so, genau. So kann man das, glaube ich, gerade mal sagen. Gut, dann haben wir Keenan Allen.
Nee, nicht mehr.
Okay, Deebo Samuel.
Ja.
Jamar Chase.
Ja, klar.
Mhm. Rashee Rice.
Nee.
Okay, Tank Dell.
Nee.
Mike Evans.
Ja.
Chris Olave.
Nee.
Okay. DK Metcalf?
Nee.
Okay. Na, spannend. Also, dann kommen noch DeAndre Hopkins?
Ja, auch nicht mehr wahrscheinlich.
Na, okay. Und Michael Pittman Jr.?
Naja. Nee, auch nicht.
Okay. Nee. Also, dann sind wir ungefähr in der Top 12, Top 15 Range.
Ja.
Weil ich meine, gut, danach kommen halt, also er ist selber auf 24 bei PFF. Da kommen dann auch Devonta Adams, Amari Cooper und Deontay Johnson. Und ich meine, ich muss halt aber auch sagen, ne, da sind aktuell nach Receiving Grade, wir haben da zum Beispiel einen Garrett Wilson, den ich für besser halte, einen Cooper Kupp, den ich für besser halte. Ja, die hinter in der Grade sind und das sind, also auch da muss ich jetzt sagen, DK Metcalf würde ich wahrscheinlich über ihm haben. Bei Tank Dell schwierig, ja. Und das ist halt, also ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie man selber die Wide Receiver irgendwie auch bewertet, was einem wichtig ist und so weiter und so fort und wie die auch in den verschiedenen Systemen funktionieren. Ich glaube, dass Stephon Diggs wertvoll ist, gerade für einen Second-Year-Quarterback. Gar keine Frage, also das möchte ich gar nicht wegdiskutieren. Ich glaube aber, dass die Zeiten, dass Stephon Diggs ein Top-Top-Wide-Receiver ist, ich glaube, die Zeiten, auch wenn er hat ja gute Zahlen abgeliefert, also ich will hier ihn jetzt nicht dumpen, der hat über 1250 Receiving Yards, der hat 8 Touchdowns gehabt, also das muss man, das ist ordentlich, ja, das ist eine wirklich ordentliche Zahl. Er ist, kann im Slot eingesetzt werden, kann wide eingesetzt werden. Also, ja, seht das jetzt nicht, dass ich da irgendwie sage, der ist schlecht. Ich glaube, er ist einfach kein Top-Top-Quarterback mehr. Und dafür finde ich, also insgesamt ist das Paket günstig für die Texans, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht, dass das ein Home-Run irgendwie ist für die Texans, sondern es ist günstig, günstiger als viele es erwartet haben. Ähnlich wie bei Snead, muss man sagen, der für ein Drittrunden-Pick und der kommt ja auch mit einem Pick zu den Lions. Zu den Titans, ne?
Zu den Titans, ja.
Ja. Und da hatten wir auch viele mehr erwartet, irgendwie, dass da ein Second-Round-Pick kommt. Das ist ein günstiger Trade für die Texans, aber ich glaube nicht, dass das so übergünstig ist. Es hat für mich eher so ein bisschen Russell Wilson-Vibes, ja, dieser Trade, weil ich sehe halt irgendwie eher dadurch, dass das letzte Jahr so ein bisschen dann nach unten gedeutet hat, nach den sehr erfolgreichen Jahren bei den Bills. Ich meine, das waren die wenigsten Yards per Receptions seit 2018. Ja, und dementsprechend, ja, also Ich bin skeptisch, was die Einordnung angeht von Diggs als irgendwie Top 15 Receiver. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er noch ein Top 20 Receiver in der kommenden Saison sein wird, aber der kann es natürlich sein. Also das möchte ich gar nicht damit abtun. Ich glaube aber, dass die besten Zeiten vorbei sind.
Ich glaube, da würde ich mitgehen. Also wie gesagt, wo ich mich so ein bisschen dran aufhängen würde, wenn ich jetzt für die Bills Sympathien hätte, dann würde ich sagen, warum zahlt man Diggs gut 3 Millionen, dass er nicht bei uns spielt? Das finde ich schon so ein bisschen komisch.
Ja.
Aber wir sind kein Bills-Podcast und das können Marcin und Co. diskutieren und nicht wir.
Der Marcin, ja. Ja, gut, ich meine, die hatten ja alle schon so ein bisschen Schwierigkeiten, sag ich mal, mit Diggs in der letzten Saison, aber ja, ich bin gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich habe es gesagt, wir reden über die AFC East. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, wir hatten ja so eine leichte Diskussion, ich glaube, eine Aussage können wir von allen unterstützen, die Patriots sind das schlechteste Team der AFC East. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? So, und ich habe die Aussage getätigt, dass ich 3 Teams aktuell auf Augenhöhe sehe, mit diesem Diggs-Trade, ja. Und ich sehe die Bills, ich sehe die Jets und ich sehe die Dolphins aktuell auf einem Niveau. Und das ist, also das, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade überhaupt kein Gefühl, ich habe gerade überlegt, ob das irgendwie bei vielen Leuten sauer aufstößt oder so. Aber ich glaube, das ist für, ich glaube, alle Teams haben ihre Schwächen. Es ist kein Team dabei, wo man sagt, oh mein Gott, das ist jetzt richtig krass und das geht richtig ab da. Ich glaube, alle Teams haben das Potenzial, dass die Saison mega geil werden kann. Und alle Teams haben das Potenzial, dass die Saison eher mäh werden kann. Ich glaube, das wäre so meine allgemeine Einleitung zu dem Thema, zu diesen 3 Teams. Und Thilo, möchtest du als erstes so deine Einsortierung der 3 Teams von dir geben, auch gerne ranken dann mit Begründung, ja, weil ich meine, tut mir leid, ja, ich habe keinen anderen, den ich hier auf den Stuhl setzen kann, ich werde danach aber meine Einschätzung natürlich auch noch geben, gar kein Problem.
Ich Ja, also grundsätzlich, das ist natürlich noch unfassbar früh und unfassbar schwierig, irgendwas zu sagen, da wird noch so viel passieren, das müssen wir jetzt wirklich nochmal einordnen, das ist der Stand jetzt und da geht noch wirklich, wirklich viel, viel Wasser, fließt die Leine runter, aber Stand jetzt würde ich einfach mal aus dem Bauch raus sagen, die Bills sind schlechter geworden, auf dem Papier her, das Receiver-Core haben wir angesprochen, die sind schlechter geworden, auch auf vielen anderen Positionen, Safety, Cornerback, O-Line, alles ist irgendwie ein bisschen schwächer geworden vom Gefühl her und da hat man schon einfach gesehen, dass der Cap dann eben doch so ein bisschen real ist, ne, und nicht nur fake und sie mussten Ader lassen, sie sind schwächer geworden. Das würde ich erstmal so als erstes stehen lassen. Dann kommen wir zu den Jets. Die Jets sind ja irgendwie so gefühlt, naja, ich würde sagen seit 2-3 Jahren schon immer so everybody's darling in der Free Agency und alle hypen sie und man hört immer, die Jets sind Geheimfavorit, pipapo. Ich bin da immer nie so richtig mitgegangen. Leider muss ich sagen, habe ich in diesem Jahr irgendwie das Gefühl, die haben da viel Gutes gemacht. Die O-Line sieht deutlich verbessert aus. Sie haben im Receiver-Core was gemacht. Die Defense war nie das Problem, ist immer noch jung und talentiert. Das war in den letzten Jahren immer irgendwie mindestens Top 10 eher besser. Und das sehe ich nicht, dass das schlechter geworden ist. Dann haben wir natürlich das große Fragezeichen Aaron Rodgers. Ihr wisst da draußen, ich mag ihn nicht aufgrund seiner Attitüden neben des Platzes und den ganzen Corona-Kram und seinem Ego in der Pat McAfee-Show und so weiter und so fort. Natürlich muss man jetzt gucken, wie er von seiner Verletzung wiedergekommen ist. Das ist immer ein Fragezeichen nach so einer Verletzung in so einem hohen Alter, in Anführungsstrichen. Aber Aaron Rodgers ist jetzt nicht Lamar Jackson. Also der stand in der Pocket und hat jetzt mal gescrambled, aber das war nie sein Spiel. Also wenn der nur halbwegs vernünftig zurückkommt, dann muss man einfach sagen, er ist zweimal MVP geworden in den letzten 4 Jahren. Der wird schon noch den Ball werfen können. Auch wenn uns das wahrscheinlich als Dolphins-Fans nicht passt. Und ich will das auch nicht. Aber ich glaube, Aaron Rodgers kann immer noch wir sprechen mal wieder von irgendwelchen Rankings, ein Top 12 Quarterback kann er wohl sein. Und dann kann das in New York tatsächlich mal kann klappen. Also das können die 3, 4, 5 Siege mehr sein, die sie dann wirklich um die AFC East und nicht nur um eine Wildcard, sondern um den Division-Title spielen lassen. Denn wenn wir mal zu uns schauen, das macht das Ganze große jetzt, ich sehe uns Stand heute leicht verschlechtert. Das wird sich hoffentlich noch verändern. Dafür haben wir noch alle Möglichkeiten. Da werden wir in den nächsten Wochen und auch heute schon drüber sprechen. Ein bisschen verschlechtert sehe ich uns. Deswegen ist alles zusammengerückt. Also wir haben da die Bills, die jetzt irgendwie so ein bisschen schlechter geworden sind und dann da vielleicht bei 8-9 Siegen schwimmen. Wir schwimmen bei 8-9 Siegen und auch die Jets können da hinkommen. Also für mich ist es wirklich ein Dreikampf an der Spitze, wo keiner so richtig raussticht. Wenn ich jetzt ranken muss und du nagelst mich drauf fest, dann würde ich leider sagen, die Jets sind ein bisschen vor uns und die Bills sind an Platz 3, auch wenn sie den besten Quarterback in der Division noch haben. Trotzdem würde ich da sagen, sind doch die Fragezeichen im Moment, was die anderen Skill-Positionen angeht, doch zu groß. Aber das sind Nuancen. Also wirklich, das ist jetzt hier nicht irgendwie, da kann man keine Tiers unterscheiden und sagen, der eine ist Contender, der andere nicht. Das ist alles sehr knapp. Stand heute wird das ganz viel von individuellen Entwicklungen, auch leider von Glück, von Verletzungen abhängen. Aber da wird auch noch viel passieren. Und wenn wir uns da erinnern, können wir diese gleiche Diskussion vielleicht irgendwie mal so in 3 Monaten nochmal führen und dann mal drauf schauen. Aber Stand heute, Jets minimal vor uns, minimal vor den Bills. Und dann kommt eine Lücke zu den Patriots. Aber da muss man fairerweise auch sagen, die haben ja noch ihre Chance, über den Draft da was zu tun. Und da ist ja auch noch eine spannende Frage, was sie da tun. Ich würde sagen Quarterback, aber das ist sicherlich bei den Patriots auch noch nicht zu 100% in Stein gemeißelt.
Ja, danke dafür und ja, Draft wird super wild, super wild. Und zur Einschätzung, ich meine, die Jets, du hast es gesagt, die haben halt da sich verstärkt, wo sie sich verstärken mussten. Ja? Also Tyron Smith, Morgan Moses, das ist schon mal gar keine schlechte Geschichte, die sie dort zusammen haben. Wenn Elijah Vera Tucker dann wieder auf Guard rutscht, haben sie da auch zumindest einen der Guard-Spots sehr gut besetzt. Joe Tippmann ist, denke ich, ein okayer Center. Da erwarte ich mir persönlich noch ein bisschen mehr. Aber das hat vielleicht auch Badgers Hintergründe, weil ich denke, dass er ein besserer Center sein kann als das, was er letzte Saison gezeigt hat bei den Jets. Und ja, zu den Wide Receivern hast du ja schon genug. Ja, Alan Lazar und Gary Wilson so als 1-2. Tyler Conklin immer noch als Tight End, der auch mal Bälle fangen kann. Und dann hat man dort immer noch die Möglichkeit, sich dort deutlich über den Draft zu verbessern. Und in der Defense, ja, da muss man mal schauen. Jordan Whitehead ist nicht mehr an Bord. Bryce Huff hat man getauscht. Ja, da hat man, also nicht getauscht, sondern Bryce Huff ist ja Free Agent gewesen. Dafür hat man Hassan Reddick getradet. Weiß ich jetzt nicht. Also da bin ich gespannt, wie groß dieses Upgrade sein wird. Und also insgesamt eine sehr interessante Offseason, die ich bei den Jets, also nicht negativ, ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Es muss halt funktionieren, weil sonst hat man die 2 Jahre, die man halt mit Rodgers hat, einfach in den Sand gesetzt und ich denke, da musst du dann wieder komplett neu anfangen. Weil eigentlich ist der Coaching-Staff, ist eigentlich nach dieser Saison für mich schon nicht mehr tragbar gewesen. Man hat alles an Rodgers aufgehangen und der hat sich verletzt und deswegen ist der Coaching-Staff, denke ich, noch da. Aber die Beziehung, das hat man ja auch wohl auf dem Coachings, auf dem Liga-Meeting, da hat sich ja wohl der Woody, also der Besitzer der Jets, mit dem Headcoach der Jets, Robert Saleh, wohl ein bisschen in den Klonten gehabt, sich gestreitet. Also falls wer nicht weiß, was sich in den Klonten haben bedeutet. Genau, die haben sich wohl gezofft. War wohl ein bisschen awkward, aber ja, also da ist auf jeden Fall Feuer unterm Kessel und die Frage ist, kann es diesmal dazu genutzt werden, dass man vorankommt? Wenn das Team gesund bleibt, weil das ist auch ein Thema bei den Jets, ähnlich wie bei den Dolphins, dann traue ich denen durchaus was zu. Ja, die Bills sind in einem Rebuild, aber aufgrund des Quarterbacks muss man ihnen halt zutrauen, dass das funktioniert. Und die Defense hat sich leicht verschlechtert vermutlich, weil sie eben gerade in der Line so ein paar Themen haben. Dazu Von Miller, weiß ich nicht, ob der noch mal zurückkommt, beziehungsweise ob das wirklich eine Geschichte wird. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie die Situation dort aussieht. Und bei uns, wir haben Spieler verloren. Ich denke, haben wir letzte Woche ja noch drüber gesprochen, also hört da gerne nochmal rein. Aber ich denke, im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir uns sinnvoll verbessert. Dadurch, dass wir halt keinen Ersatz für Christian Wilkins Stand heute und keinen Ersatz für Robert Hunt haben, sehe ich uns dort auch verschlechtert. Ja, und ich meine, wir sind halt ein Dolphins-Podcast, wenn ich jetzt mal überlege, Tyler Boyd steht auf der Liste neben OBJ als Wide Receiver 3 und wenn wir uns den Guard, der bei den Vikings gespielt hat,
Dalton Reisner,
genau, danke, wenn wir die beiden holen würden, ja, wir können uns natürlich im Draft immer noch verstärken und wenn wir da noch ein Guard Center holen, mega nice, ich glaube, dann haben wir eine Line, die respektabel ist, dann haben wir uns auf jeden Fall in der Offense personell verbessert, meiner Meinung nach. In der Defense, auch da gilt so ein bisschen das Gleiche. Also, ich glaube, wir haben uns auf Cornerback nicht verschlechtert. Ja, das glaube ich einfach von dem Status, wie es um Xavier Howard aussieht und so weiter. Aber aufgrund dessen, dass Christian Wilkins fehlt, ist diese ganze Offense auf jeden Fall verschlechtert. Ja, also das kann man nicht wegdiskutieren. Da diskutiere ich auch mit keinem. Ich glaube, da gibt es eine Verschlechterung. Das heißt, insgesamt haben die Dolphins eine leichte Verschlechterung, die Jets eine Verbesserung und die Bills eine starke, oder die Bills haben sich auch verschlechtert. Also es ist, also das ist alles näher zusammengerückt. So, nun, wen sehe ich denn noch? Ich glaube, dass die Jets on top sein können. Aktuell sehe ich die Jets aber noch auf 3, die Dolphins auf 2 und die Bills auf 1. Weil dafür ist mir einfach auch mit der Projection zum Draft hin, ja, schauen wir mal. Also da dafür ist so viel noch möglich, dass ich sage, hey, schauen wir mal, was daraus wird. Und spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Und ja, gucken wir mal, was die nächsten Wochen sagen. Aber das ist erstmal so eine Einschätzung zur AFC East und wie wir das sehen. Ich glaube aber aktuell, das ist für mich ein offenes Rennen. Und du hast es gesagt zu Aaron Rodgers, der Typ ist halt einfach ein, ja, ich meine, ich habe ja hier einen Podcast, wo mehrere Pädagogen sitzen. Also das muss ich, weiß, ist ja auch irgendwie witzig, ne, dass ich einen Podcast mache mit Lehrern und mit Tobias und alle so in diesen Bereichen arbeiten und ich nicht. Aber ich habe ja irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, man kann auch vor Kindern buchstabieren, damit die gewisse Worte nicht aufnehmen können. Ja, also ich bin hier richtig tief drin in der Psychologie, ja. Aber ich würde das mit einem Twitter-Wort belegen. Er ist einfach ein B@ST. Und das ist einfach, er ist einfach absolut ein Lutscher, der Typ. Ja, also den kannst du halt schütteln und schütteln und du darfst nie wieder aufhören. Den schüttelst du einfach, bis er umfällt. Weil was der rauslässt, das erinnert mich manchmal an den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, ich hätte so eine Confidence, einfach sowas zu sagen und einfach zu sagen, ja, ist halt so, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ist halt so. Verrückte Geschichte. Genau. Das wollte ich dazu noch sagen, weil es fiel mir gerade noch mal ein. Und insgesamt, ja, bei den Dolphins noch mal. Ich denke, die Dolphins haben natürlich das beste Wide Receiver Corps. Da kann man wenig drüber diskutieren. Und auch in der Defense. Das finde ich interessant. Die Diskussion hatten wir gerade auch noch. Und ich glaube, bei der Defense, ich glaube, keiner kann so ganz diese Defense einschätzen, weil wir nicht wissen, was aus dieser Defense passieren wird oder wie diese Defense auftreten wird. Weil wir einfach nicht wissen, welche Identität wird wie wir dieser Defense einhauchen, wer wird welche Aufgaben übernehmen. Und das kann wirklich von einer Bottom 5 bis zu einer Top 5 Defense, also ich spanne den von 32 bis 1 kann das alles werden. Ich glaube nicht, dass es 32 und dass es 1 wird. Ich halte es aber für nicht unrealistisch, dass es entweder Bottom 5 oder Top 5 werden kann. Und das nur noch mal da zur Einordnung. Ich glaube, wir haben ein gutes Personal in der Defense. Das muss auch fit bleiben. Und dann schauen wir, was Anthony Weaver daraus machen kann. So. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon in dem Hauptthema, beziehungsweise in dem Teil, was die Dolphins noch brauchen in dieser Saison. Ja. Bei der NFL ist es so, dass die bei den Dolphins Offensive Tackle, Interior Line, Tight End Safety sehen. Und wenn man sich so allgemein einfach mal anschaut, was andere sagen, was die Dolphins noch unbedingt brauchen, dann ist immer eine O-Line dabei, dann ist nicht selten auch D-Line mit dabei, dann ist Safety immer mit dabei, dann ist Tight End auch mal mit dabei. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Aber auch Edge Rusher wird mal genannt. Also es ist eigentlich wie jede Saison bei jedem Team, wenn man lang genug buddelt, findet man genug Möglichkeiten, jedem Team auf jeder Position irgendwie eine Need nachzusagen, außer vielleicht den Chiefs auf Quarterback. Aber ansonsten kann man jedem Team da irgendwas andichten. Ne? Das auf jeden Fall. Aber Thilo, du darfst gerne entweder mit der Offense oder der Defense anfangen. Ich würde sagen, wir rollen das Pferd so auf, dass wir einen Mannschaftsteil als erstes machen und dann in den anderen überschwenken.
Ja, dann lass uns da anfangen, wo wir nicht so viel buddeln müssen. und das ist für mich doch eher die Offense, weil da sind es für mich zwei klare Needs, die wir brauchen tatsächlich. Einer noch klarer als der andere, wobei der erste wirkliche Need ist für mich, der macht mir mittlerweile nicht mehr ganz so viele Bauchschmerzen, weil wir alle sind ja wahrscheinlich so ein bisschen im Mockdraft-Fieber und sind unterwegs auf den unterschiedlichen Mockdraft-Generatoren und bei jedem Mockdraft, den ich mache, habe ich an unserem Spot irgendwie kein Problem, noch einen der Top 4 bis 7 O-Liner zu kriegen. Und da sind dieses Jahr so viel versatile O-Liner verfügbar, die über Left Tackle, über Center, über Left Guard alles spielen können. Da fällt uns immer irgendwer noch in die Füße. Über Draft-Strategien können wir dann später mal sprechen. Also O-Line ist es für mich auf jeden Fall. Es ist in erster Linie, ist es der Right Guard-Spot, der für mich auch auf Starter-Niveau noch vergannt ist. Da haben wir über Dalton Risner schon gesprochen. Das wäre sicherlich nach dem 1.6. auch eine gute Option. Vielleicht ist man da ja schon in Verhandlungen und kann wirklich nach dem 1.6. da was präsentieren. Da müssen wir für mich auf jeden Fall was machen. Genauso, auch wenn wir Kendall Lamb haben, sollte man gucken, ob man da nicht vielleicht schon einen Spieler findet, der Left Tackle, Left Guard schrecklich spielen kann und den man heranführen kann über das eine Jahr, der vielleicht nicht sofort starten muss, aber irgendwie im Laufe des Jahres dann vielleicht doch tut. Aber da gibt's im Draft in Runde 1 auf jeden Fall in unserer Range, ohne irgendwie, dass wir was Verrücktes machen müssen, so viel Qualität dieses Jahr tatsächlich, dass ich da gar nicht so viele Bauchschmerzen habe. Also da würde ich meiner Meinung nach einen Veteran nach dem 1.6. holen und in Runde 1 etwas in die Richtung machen. Da, wie gesagt, da fällt eigentlich immer irgendwie was und natürlich ist das Ganze irgendwie so ein kleines Spiel, eine Lotterie, aber es wäre schon sehr unwahrscheinlich, dass vor unserem Pick mehr als 6 O-Liner, mehr als 7 O-Liner gehen. Ich spreche jetzt nicht von, also ich unterscheide nicht zwischen Tackle und Interior, sondern fasse das mal zusammen. Da gibt es so viel Qualität, dass ich da relativ entspannt bin. Und wenn das wirklich so sein sollte und dieser schlimmste Fall tritt ein, dann kann man mit dem Spot, an dem Spot, was anderes machen, was für mich in der Offense der nächste Need wäre. Und das wäre Receiver Nummer 3. Also wir haben über Tyler Boyd jetzt schon mal so angerissen gesprochen. OBJ ist nicht gekommen. Und Receiver Nummer 3 ist für mich ein Need. Wir haben es gesehen, wenn Tyreek Hill oder Waddle ausfällt, dann fehlt dahinter was. Wir haben dahinter so eine große, breite Masse mit Berrios, mit Crawcroft, mit Anthony Swartz, mit Isukamma, der vielleicht mal wieder fit wird. Aber das ist alles so ein bisschen, naja, also so eine richtige Nummer 3 finde ich nicht. Also ich wäre schon irgendwie beruhigter, wenn man da was machen könnte. Und auch das würde im Draft an diesem Spot gehen. Oder dann halt in der Free Agency nach dem 1.6. Da ist auch noch genug Qualität da und wir kriegen ja noch das Geld von dem Savion Howard Cut. Also das sind so für mich die beiden Sachen, die ich auf jeden Fall angehen würde. Über Draft und Free Agency, also da hoffe ich mir insgesamt, dass da noch durchaus noch 3 Spieler kommen. Ja, also ein Receiver und zwei O-Liner, die beide irgendwie versatil einsetzbar sind. Über Connor Williams haben wir ja auch gesprochen, da weiß man leider nicht so genau, wie da wirklich der Gesundheitsstand ist, wäre aber auch eine Option, der dann Left Guard, Center spielen kann und sicherlich auch nicht mehr so viel kostet. Das sind so ein paar Sachen. Running Back, finde ich, können wir streichen, da brauchen wir nichts machen. Quarterback stand heute auch nicht. Fullback sowieso nicht. Und dann haben wir noch die Tight End Position. Ja, das ist aber, wenn man jetzt mal vom letzten Jahr ausgeht, mit Jonas Smith schon doch auch ein massives Upgrade. Also da ist schon was passiert. Und da können wir uns dann so ein bisschen bei unserem Owner bedanken, denn Runde 3 wäre für mich tatsächlich dieses Jahr so ein Sweet Spot, wo man einen guten Tight End noch abgreifen könnte. Den haben wir leider nicht, von daher würde ich wahrscheinlich davon tippen, da in Free Agency auch nicht viel da ist und wir einfach auch gar nicht so viele Picks mehr hinten raus haben, dass auf Tight End wahrscheinlich eher nicht mehr viel passiert. Also würde ich sagen, 3 Spieler in der Offense sollten uns noch gut zu Gesicht stehen. Und davon mindestens einer in der Starting O-Line und der Receiver Nummer 3 sollte auch ein Upgrade zu dieser Barrios Isukama Crawcraft Gruppe sein. So würde ich das heute einschätzen, aber wir haben, wie gesagt, wir haben das Glück, dass der Spot 21 für Receiver oder für O-Line ganz gut sein kann. Das muss nicht unbedingt, war in den letzten Jahren nicht immer so, dass man da so viel Value abgreifen kann, gerade in der O-Line.
Ja, finde ich. Hast du einen Lieblingsspieler, den du in 21 nehmen würdest, also der auch realistisch ist? Joe Alt wirst du halt in 21 nicht kriegen.
Genau, Joe Alt wirst du nicht kriegen. Ja, und dann ist es so, ich kann das so schwierig einschätzen, weil es gibt dieses Jahr in die O-Line-Klasse ist so unfassbar versatil und unterschiedlich. Wer will da was, ne? Also, eine Marius Mims würde ich spannend finden. Ob der dann noch da ist, könnte durchaus sein. Und ansonsten, Powers Johnson, ne? Wenn der nicht zu den Steelers geht, würde ich sagen, ist das unser, also Jackson Powers Johnson, der Center, würde an uns, glaube ich, nicht vorbeigehen, wenn er nicht zu den Steelers geht.
Da bin ich tatsächlich gespannt, weil der aktuelle Vibe so rund um Jackson Powers Johnson ist tatsächlich, dass der Hype so ein bisschen abgeschwächt ist. Also er ist immer noch ein klarer First-Rounder. Aber was heißt, nicht mal mehr das, aber er ist wohl bei vielen nicht so hoch, wie ihn der Konsens hat irgendwie aktuell. Also die Steelers, die ja direkt vor uns picken, und wir sind so die Sweet Spots. Ich kann mir aber auch vorstellen, also gerade Amarius Mims, also ich glaube, dass bis zu den Steelers mindestens irgendwie noch zwei kommen. Es würde mich wundern, wenn da nichts passiert, eben weil, du hast gesagt, die Wide Receiver Klasse ist einfach, also ich glaube, wir werden drei Wide Receiver in den Top 10 sehen. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir in den Top 10 vier Quarterbacks, drei Wide Receiver und einen Tight End und ein oder zwei O-Liner sehen. Und also die Frage ist, wer hat Dallas Turner oder Jared Wirth? Das sind zwei Edge-Defender, die so die besten Defense-Spieler sind. Dahinter könnte man über, ja, je nachdem, wie man mehr mag, Quinnen Minchel ist Cornerback von Toledo oder Terrion Arnold, Cornerback von Alabama. Die kommen dahinter so. Latu könnte man auch noch diskutieren. Also die kommen dann erst. Aber es könnte tatsächlich sein, dass wir in den Top 10 vielleicht nur einen Defensive-Player haben. Und dann haben wir halt so ein paar Cornerback- und Edge-Defender. Byron Murphy, der zweite, Defensive Tackle von Texas, mischt dann diese ganze Gruppe, die dahinter kommt, mit weiteren O-Linern nochmal auf. Und also die Gruppe ist wirklich interessant. Und gerade die Wide Receiver-Gruppe ist in der Spitze extrem gut. Und dann aber, finde ich, gibt's in der zweiten Runde auch noch gute Möglichkeiten. Je nachdem, was man möchte. Die Frage ist, warum nehmen die Dolphins Xavier Worthy in der zweiten Runde? Ja. Also, wer Xavier Worthy nicht kennt, Wide Receiver von Texas, kranker Speed, ja, also das kann man nicht anders sagen. Ja, ich denke, das ist ein Mike McDaniel-Guy.
Muss man mal schauen. Der ist dann schon weg, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Es kommt wirklich drauf an, wie der Konsens den sieht, weil, ja, ich bin gespannt, aber ja, da muss man sehen, was wer wo sieht. Und über Draft-Strategien können wir uns gerne nächste Woche unterhalten, weil das ist super, super interessant aktuell. Weil die Dolphins können so viel machen. Und du hast schon gesagt, wenn man da bleibt, wo man jetzt ist, wird man auf jeden Fall die Auswahl von guten Spielern haben. Also ich glaube, dass da wirklich nur ein Sweet Spot ist, wo es noch einen Liner geben wird. Und ich glaube, jeder Liner wird der Dolphins die O-Line gut tun, und dementsprechend eventuell rutscht auch Byron Murphy so weit. Also für die Offense, um zum Thema zurückzukommen, ist O-Line, denke ich, immer noch die größte Baustelle, einfach weil man noch adäquate Starter sucht, auch für die Zukunft. Ich glaube, die diesjährige Saison ist einfach etwas, wo man sich versucht, eine O-Line zusammenzubauen, die zumindest für 3-4 Jahre so zusammenspielt, was phänomenal cool ist, wäre für die Dolphins, eine funktionale Offensive Line zu haben für ein paar längere Jahre als nicht nur eins. Weil man muss ja irgendwie damit rechnen, dass Terron Armstead nach der Saison retired. Dementsprechend O-Line ein Riesenthema. Wide Receiver Nummer 3 ist ein Thema. Ja, muss man mal schauen, wie es angegangen wird. Tight End sehe ich halt nicht, einfach aufgrund dessen, wie wir es letztes Jahr angegangen sind. Ich meine, da haben Micho und ich so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, wie gut Smythe wirklich ist. Ich meine, ich habe Smythe ja so halb unter den Bus geschmissen hier. Da hatte ich Glück, dass Micho nicht dabei war. Der hätte mir wahrscheinlich auf den Fuß getreten. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man halt die Spieler unterschiedlich sieht. Und das zeigt aber auch, dass Tight End vielleicht nicht das Need ist. Bei den Dolphins, Running Back hast du gesagt. Da bin ich gespannt, ob der Share von Chris Brooks größer wird bei den Dolphins. Das würde ich mir wünschen. Und Wide Receiver Spot Nummer 3 ist auf jeden Fall auch etwas, was wichtig ist. Also halten wir zusammen fest, O-Line ist definitiv ein Thema und ein Need für die Dolphins aktuell. Andere Themen sind halt Wide Receiver Nummer 3, Tight End Nummer 2 oder 3, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann war es das eigentlich auch schon. Na, also Quarterback, ich denke, wir sind dieses Jahr auf jeden Fall committed. Was danach ist, wir schauen mal, wie sich das jetzt mit den Vertragsverlängerungen von Tua zieht oder eben nicht zieht. Oder wir gehen dort den Weg wie die Cowboys. Da ist jeder ja irgendwie auf dem Hot Seat, weil keiner kriegt einen neuen langfristigen Vertrag. Da wartet man, glaube ich, auf den Playoff-Sieg, ob das was wird oder nicht. Ja, wilde Geschichte. Und ja, also das sind die Needs der Dolphins. Und ich sag mal so, irgendwie fühlt sich das fast so an wie letzte Saison in der Offense. Nur, dass ich ein bisschen mehr Grundvertrauen habe in das Scheme von Mike McDaniel und deswegen nicht ganz so im Panic-Modus bin, wie es letztes Jahr zu Saisonbeginn oder zum Start der oder nach dem Start der Free Agency war, im Vergleich zu heute. Also das würde ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Da bin ich persönlich ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thilo.
Nee, ich bin nicht entspannter. Ich bin auf einer anderen Art und Weise so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, noch nicht zufrieden damit, weil ich einfach mehr und mehr den Eindruck habe, dass uns in der O-Line zu viel fehlt. Also ich, so schwer es mir fällt, ich vertraue einfach Terron Armstead überhaupt nicht mehr, dass nicht im Sportlichen, aber einfach seinem Körper, dass wir da früher oder später, und ich befürchte eher früher, doch noch auch noch über Left Tackle sprechen werden. Und von daher, wenn wir dann einen gezogen haben an 21 und vielleicht noch was gemacht haben, dann sieht das anders aus. Stand heute bin ich auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr. Vielleicht, weil ich letztes Jahr auch ein bisschen höher war, tatsächlich, was Braxton Berrios und so anging. Das sind gute Spieler, nicht falsch verstehen, das ist für die Tiefe alles gut, aber man hat dann eben doch gesehen, dass der Receiver Nummer 3 Spot doch sehr wichtig ist in unserem System, und da hoffe ich dann tatsächlich immer noch so ein bisschen auf so ein kleines Upgrade. Aber Stand heute gibt's da wirklich auch noch genug, und von daher, wir warten mal ab. Ich glaube, wenn die dritte oder in Anführungszeichen die vierte Free Agency Welle dann irgendwann losgeht nach dem Draft, dann sind wir schlauer und dann können wir uns doch mal hinsetzen und gucken, was passiert. Ich hoffe halt tatsächlich nicht, dass mit unserem Draft-Kapital da noch irgendwas in Anführungsstrichen passiert und wir traden, wilde Trades machen für Spieler, die dann wieder nur ein Jahr da sind. Wir brauchen jetzt tatsächlich mal, gerade was O-Line angeht, das hast du eben schon richtig gesagt, mal wirklich junge Spieler, die mal über Jahre so unser Grundgerüst sein können. Da hoffe ich wirklich drauf. Also was die Offensive angeht, bin ich da so auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr. Die Fragezeichen sind vielleicht ein bisschen anders geworden. Tight End ist auf jeden Fall besser geworden. Receiver, da man weiß, dass es nicht so richtig geklappt hat, in der Tiefe ein bisschen schlechter gestimmt, und über Guard und über Left Tackle haben wir schon ausführlich gesprochen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Bereich der Defense. Und bei der Defense, haben wir natürlich den großen Need der Interior Defensive Line, also quasi da, wo uns Spieler verlassen haben, die woanders sehr gut abgeräumt haben. Da fehlen uns Spieler. Ja. Und Christian Wilkins ist nicht ersetzt, da haben wir gerade auch schon was zu gesagt. Eventuell wird das in Runde 1 des Drafts natürlich gelöst, es kann auch in den späteren Runden gelöst werden. Ich finde, da gibt es den einen oder anderen Spieler, der durchaus interessant ist. Also ich mache mir zum jetzigen Standpunkt, muss man sich auch grundsätzlich keine Sorgen machen. Die Dolphins haben genug Spieler irgendwie unter Vertrag genommen, dass das funktionieren kann. Man muss jetzt halt nur zusehen, dass man irgendwie auch den Bock, den berühmten Bock auch umstoßen kann. Ja, und genau. Also Defensive Interior Line, finde ich, ist ein Thema. Da gibt es den einen oder anderen jüngeren Spieler, wie Peary zum Beispiel, der vielleicht einen Sprung machen kann, aber das ist halt weit entfernt von irgendwo mega Starting-Niveau zu haben. Dann ist die Linebacker-Situation. Also ich glaube, dass wir auf Linebacker immer noch sehr, sehr dünn aufgestellt sind. Ja, also ich rede von Inside-Linebacker, Middle-Linebacker, also nicht unsere Edge-Defender. Ja, also Outside-Linebacker ist da ausgenommen. Nur falls wer Fragen hat zu was ist Linebacker und was nicht. Ich glaube, wir haben ein Starting-Duo mit David Long und mit Jordan Brooks, das okay ist, es gut sein kann. Ja, auch da, wie gesagt, also ich habe auch noch kein Gefühl, in welche Richtung wir mit Weaver gehen als Defensive Coordinator. Keine Ahnung. Ich denke, dass das gut funktionieren kann mit zwei solchen Spielern. Aber das ist halt, ja, also da würde ich mich auch nicht ärgern, wenn wir da auch noch mal irgendwie was uns verbessern. Ja, ich weiß, wir haben Duke Riley und wir haben Anthony Walker, die durchaus viele Snaps bekommen können. Da würde ich aber gerne noch mal nachbessern. Auf Edge, da könnte man noch mal drüber nachdenken, ob man da nicht noch mal einen Spieler holt. Man hat zwar mit Kareem Goody irgendwie eine gute Nummer 4, wenn wir davon ausgehen, dass Bradley Chubb und Jalen Phillips zu Saisonbeginn wieder dabei sind. Wir haben Shaquille Barrett als Edge-Defender. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Trio. Dahinter ist es dann aber auch sehr dünn. Ja, also das muss man schon sagen. Da würde es uns vielleicht auch gut tun, da nochmal dann aktiv zu werden im Rahmen der Rotation oder zukünftige Pläne, wenn man da was machen möchte, aber dann auch eher, ich sag mal, wenn man es im Draft angehen möchte, dann ist das eher ein Late-Rounder, als dass ich da jetzt nochmal Draftkapital reinsetzen würde, weil effektiv haben wir da zwei First-Round-Picks spielen. Ja, also da muss man dann auch mal schauen, wie es genau aussieht. Cornerback finde ich ist legit. Also wir haben mit Kendall Fuller und mit Jalen Ramsey einfach ein sehr, sehr gutes Cornerback-Duo. Dazu haben wir halt mit Kader Kuhu noch einen guten, soliden dritten Cornerback. Und dann haben wir halt Spieler, die immer noch mal reinkommen können mit Nick Niethem. Und ich muss sagen, ich bin super gespannt, ob Ethan Bonner, der hat ja letzte Saison im letzten Spiel und im vorletzten Spiel Snaps bekommen. Das ist ein undrafted Free Agent von Stanford. Ja, ich bin gespannt, ob der irgendwas machen kann dieses Jahr im Trainingscamp, weil legit, der hat zwar nur 23 Snaps gespielt, die waren aber gar nicht schlecht. Also das, was er in 23 Snaps gezeigt hat, hat mich ein bisschen excited. Ich weiß, dass das halt irgendwie, ja, das sind 2% von den Gesamt-Defense-Snaps, nicht mal 2% von insgesamt den Defense-Snaps, aber ja, trotzdem bin ich da gespannt drauf, ob der irgendwie eine Möglichkeit bekommt. Und Cam Smith, hoffe ich, dass der auch irgendwie den Turnaround schafft jetzt mit einem neuen Defensive Coordinator. Channing Tindall übrigens auch, den habe ich gerade auch auf meiner Liste wiederentdeckt. Ich hoffe und ich wünsche es mir, mein Glaube ist ein bisschen weniger geworden inzwischen. Also der hat jetzt zwei Saisons nicht gespielt unter zwei verschiedenen Defensive Coordinators. Ich weiß nicht, ob da noch die Tür, also wie groß die Tür ist, die er noch da durchgehen kann, ja. Das ist eine Frage. Und wenn man auf Safety geht, da fehlt uns definitiv noch Material. Also Elijah Campbell ist der einzige Backup. Wir haben Jordan Poyer und Jevon Holland. Also das ist definitiv für mich auch eine Need, auch wenn ich die Qualität, Jevon Holland ist für mich ein Top 3, Top 5 Safety. Jordan Poyer, wir haben darüber gesprochen. Das ist, denke ich, immer noch ein guter Safety, okayer Safety, also gut bis mittelmäßig, also irgendwo da würde ich ihn einsortieren. Ist in jedem Fall, in jedem Team wäre er, glaube ich, fast jedem Team wäre er ein Starter in der NFL. Also es gibt halt immer ein, zwei Teams, die einfach absurde Tandems dort haben. Da dort vielleicht nicht, aber insgesamt ist das ein gutes bis sehr gutes Starting-Safety-Duo. Aber dahinter haben wir halt nichts. Also insgesamt fehlt mir halt wirklich ein Starting-Spieler in der Interior Defensive Line. Und darüber hinaus fehlt mir einfach Tiefe in der Defense. Also, wir haben da Spieler, die durchaus was was leisten können, ja, über lange Sicht, oder was heißt über lange Sicht, aber die halt da irgendwie reinkommen können und was machen können, aber boah, mir fehlt echt Tiefe einfach in der, und das fast auf jeder Position, muss ich gestehen. Tilo, wie siehst du unsere Defense?
Ja, genau so, tatsächlich auch, Interior, da hatten wir ja mal vor 2 Wochen drüber gesprochen, da fehlt mir tatsächlich der Starter. Und das wird dann höchstwahrscheinlich ein hoher Pick, also wenn nicht der erste Pick 21, sondern unser Pick in der 2. Runde sein. Denn da finde ich, ist, was man so in der Free Agency findet, da gibt es nicht mehr besonders viel, was einen so anspringt. In anderen Positionen, da hast du schon richtig gesagt, da brauchen wir Tiefe. Und da gibt's aber noch wirklich viel. Also wenn man mal sich so ein bisschen diese Listen anguckt, der Top Free Agents, da gibt es noch viele, viele Spieler, wo ich sage, ja, das ist für einen Backup-Spot, klingt das gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Spieler auch halt mittlerweile zu recht günstigen Konditionen kommen, dass man da wirklich 2, 3 Spieler in der Rotation verpflichten kann, die uns weiterhelfen. Die brauchen wir. Da hast du völlig recht. Gerade Linebacker, Edge und ich würde auch auf Corner tatsächlich was machen. Cam Smith hat natürlich groß auf Twitter den Abgesang, sage ich mal, kommentiert. Jetzt muss er auch liefern. Ja, da würde ich was tun tatsächlich. Also ich würde da noch für die Rotation jemanden holen, um mal konkreter zu werden, wenn wir mal so ein bisschen durchgehen. Auf ein Carl Lawson ist auf Edge immer noch verfügbar. Ich glaube nicht, dass der noch so viel kostet. Aber der war mal ein vielleicht Top 10 Edge-Rusher, hat sich dann verletzt. Warum nicht mal probieren? Ne, das wäre so ein Name. Terry Edmonds auf Safety, auch noch jung. DeAndre Jackson, Cornerback. Also da gibt's wirklich noch sehr viel und man kann so diese Listen durchgehen, was Safety, was Edge angeht, aber auch Corner, da gibt es noch Qualität. Linebacker, ein Shaquille oder heißt es Darius, ich weiß nicht, Leonard ist immer noch auf dem Markt, der wird wahrscheinlich zu teuer sein, aber dann probiert man es mal mit Messiah Simmons. Ich meine, den wollten wir mal hier, beziehungsweise ihr, glaube ich, ihr wolltet den sogar am liebsten draften, wenn Tua weg ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das war mal ein Top-Prospect, warum nicht probieren? In der Rotation kann man da nicht viel verkehrt machen, vielleicht klickt es ja. Da gibt's noch wirklich viele, viele Chips, sage ich mal, die man da in die Mitte schmeißen kann. Da mache ich mir gar nicht so die Sorgen. Ich würde mir die Sorgen machen, wenn wir jetzt Ende Juli hätten und nichts getan haben. Stand heute sage ich mir, wir sollten Defensive Tackle und ein O-Line-Spot in dem Draft adressieren. Danach muss man mal gucken, was da passiert. Leider haben wir dann wirklich nur relativ tiefe Picks, wo man manchmal oder in den meisten Fällen nicht davon ausgehen kann, dass man da einen Rohdiamanten findet. Wenn man es tut, ist das super, nur man sollte nicht mit rechnen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir nach dem 1.6. da 1, 2 Spieler in der Offense und einfach für die Defense noch in der Tiefe, zumindest auf Safety, auf Linebacker und auch auf Corner was tun, denn wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, hat uns das irgendwann das Genick gebrochen, dass wir eben diese Tiefe nicht hatten und wie sie die dann auch nicht mehr ersetzen konnten. Also wir haben es dann über Ingram und so weiter und so fort noch probiert und die Defense hat ja sogar noch geliefert, aber das waren dann einfach zu viele Verletzten, zu viele Würfelei und da würde ich gerne, dass wir diesen Fehler einfach nicht nochmal machen, denn das ist jetzt schon ein kritisches All-In-Jahr. Wir haben über die Bills und über die Jets gesprochen. Die AFC East ist offen. Jetzt müssen wir das ja doch konsequent spielen. Und dazu heißt es halt auch noch ein paar Namen in der Hinterhand haben, denn die Verletzungen werden kommen. Das ist leider so. Und noch gibt es da genug Qualität. Da hoffe ich einfach, dass wir dann nach dem Draft das auch angehen. Erstmal, Starter ist für mich ganz wichtig. Das sind auch die Needs von vorn nach unten, ist halt wirklich der Right Guard, / versatiler Tackle. Dann kommt ein Interior Defender, wir nennen jetzt einfach mal Nose Tackle, auch wenn wir ihn so klassisch gar nicht haben werden. Dann der Receiver Nummer 3. Das sind wirklich für mich Starter, die wir brauchen noch. Und dann wirklich Rotation und Tiefe für Spieler, wo man sagt, die können Snaps übernehmen, wenn aus welchen Gründen auch immer der Starter ausfällt.
Ja, also, ja, ich denke, da kann man dann wenig irgendwie hinzufügen. Es ist halt, die Defense ist gut dabei, aber es fehlt halt einfach an der Tiefe. Und die Tiefe hat uns letztes Jahr, du hast es ja auch schon gesagt, uns gekillt, mehr oder weniger, weil ich meine, irgendwann kannst du auch keine Leute, irgendwann schmeißt du ja nur noch in Anführungsstrichen Bodies, so wird es ja in der NFL genannt, also irgendwelche Spieler, die halt, die haben das irgendwann mal gespielt, also lass die mal da raus und spielen. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und ich muss sagen, inzwischen bin ich deutlich positiver, sage ich mal, was hier nicht den AFC East Vergleich angeht, sondern allgemein, wo die Dolphins dieses Jahr stehen. Weil ich meine, wir haben in den letzten Wochen natürlich immer wieder auch negative Punkte gehabt. Das und dies. Und ich meine, wir haben es heute bei den Bills angesprochen, das ist halt konsequent. Und ich sag mal so, wie man dieses Fenster, in dem man sich wähnt, ja, oder in dem wir dieses Jahr sind. Ich meine, da kann man jetzt hin und her diskutieren, ob man sich selber darin sieht. Faktisch sehen die Dolphins sich in diesem Fenster. Und aufgrund der Offense kann man auch sagen, dass man sich in einem Fenster sehen darf. Ja, man kann von Tour in dem Moment halten, was man will. Die Zahlen, die er auflegt, sind das, was dann nachher für die Produktion relevant ist. Ja, die individuelle Klasse ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn man aber die Zahlen auflegt, dann von vielen Yards hat man meistens auch mehr Punkte als von wenig Yards. Ja. Manchmal, wenn man es halt nicht zu Ende spielen kann, dann ist die Red Zone Efficiency einfach nochmal ein Thema. Aber grundsätzlich sind die Dolphins in einem Fenster. Man muss sich fragen, wie groß ist das Fenster? Ja. Thilo, würdest du sagen, das Fenster der Texans ist größer als das der Dolphins in der jetzigen Saison?
Das Fenster in der jetzigen Saison? Mhm. Weil ich noch nicht so richtig bei dem CJ Stroud, wie nennen wir es, ist ein Hype-Train, würde ich nicht sagen. Er hat ja was gezeigt, Hype-Train wäre ein bisschen despektierlich. Also ich vertraue dem noch nicht ganz so, wie es die breite Masse tut, sage ich mal, nach einem Jahr. Deswegen würde ich sagen, es ist ähnlich groß.
Okay. Was mir aufgefallen ist, dieser Vibe, den die Texans aktuell bekommen, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Chargers-Vibe, den es so vor 3 Jahren gab. So jedes, es wurde investiert und ich halte die Texans für deutlich stabiler als die Chargers. Einfach weil sie insgesamt das Konstrukt drumherum besser ist, als das, was die Chargers um Herbert geschaffen haben. Einfach auch, weil die Verletzungsanfälligkeit bei den Texans bisher geringer war, als das, was bei den Chargers passiert ist. Dementsprechend schauen wir mal. Aber ich meine, das heißt, wir sind da im Rennen drin. Ja, weil welche Teams sind denn aktuell in der AFC obendran? Ich meine, das sind die Chiefs, ja? Die sind on top. Und danach, das ist für mich halt die Frage. Wir haben die Ravens, würde ich danach irgendwie dahinstellen. Aber dann wird es auch schon wild irgendwie, oder?
Ja, dann kommen wir halt in so Sphären, wo wir immer schon so kleine Fragezeichen haben und das Diskutieren anfangen müssen. Also für mich muss ich ganz klar sagen, ich sehe auch, selbst wenn ein Higgins gehen würde, sehe ich mit einem fitten Joe Burrow die Bengals immer noch höher. Ich finde spannend, was die Titans dieses Jahr machen. Also da kann ich noch nicht so richtig den Weg sehen, aber das kann auch durch die Decke gehen. Aber ansonsten haben wir zwei ganz große Unbekannte, über Rodgers haben wir schon gesprochen, aber die sind auch auf Quarterback. Was passiert, wenn ein Wilson in Pittsburgh doch auftaut und die 1-2 Siege mehr dem Team gibt und genau das gleiche kann in Cleveland passieren? Ich glaube, wir alle, ich spreche mal für uns alle, wir hoffen das nicht, dass der gute Herr Watson da noch an seine alten Leistungen anknüpft, aber ich habe das leider noch nicht so richtig aufgegeben. Ich will das zwar auch nicht, aber das kann passieren und es kann auch passieren, dass ein Wilson wieder besser wird Klar, wäre Fahrradkette. Ich halte es aber nicht für so unrealistisch, muss ich sagen, wie man vielleicht denken würde. Und wir schwimmen da irgendwo mit so. Von daher, ja, du hast recht. Oben an der AFC sind für mich auf jeden Fall Ravens und Chiefs. Und dahinter kommt dann eine große Masse, wo alle Teams irgendwie ihre Fragezeichen haben. Und da sind wir mit drin. Klar, absolut. Stand heute würde ich sagen, es wird noch schwieriger sein, über die Wildcards in die Playoffs zu kommen. Deswegen muss mehr denn je der Division-Sieg das Ziel sein. Darüber können wir es machen. Die Wildcards dieses Jahr werden, glaube ich, unfassbar eng. Und irgendwer überrascht sowieso positiv wie negativ. Von daher, wir sind mal gespannt, was da passiert. Aber ich glaube, die AFC ist in der Spitze durchaus weiter zusammengerutscht. Einzig, wie man sonst so hatte, du hast sie angesprochen, die Chargers sind da so ein bisschen raus für mich. Und ansonsten, kämpfen wahrscheinlich am Ende dann doch wieder, mindestens 10 Teams um 7 Plätze, eher 11 bis 12 sogar. Und wir sind eins von diesem breiten Mittelfeld für mich.
Ja, wobei das Mittelfeld natürlich irgendwie auch im NFL-Kontext ein oberes Mittelfeld ist. Also
ja.
Das ist ja schon, ich meine, das ist ja, wir sprechen da über den, ich sag mal, wenn wir jetzt das setzen würden von Platz 3 bis 12, ist das ja so ungefähr, von den 16 Teams ist das aktuell so ein Kuddelmuddel, wo man noch nicht so ganz genau weiß, wo geht's überhaupt hin für die einzelnen Teams. Die AFC South mit den Texans, Colts, Jaguars, Titans sowieso super spannend. Also das AFC-Playoff-Rennen kann super wild werden. Wir sind mittendrin. Ich sehe uns in einer der vorderen Positionen aktuell. Ja, also auch aufgrund der letzten Saison muss ich sagen, dass wir uns da durchaus im vorderen Feld aktuell bewegen. Ja? Aber also das heißt, das Meckern, was wir haben in den letzten Wochen, um das auch noch mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, ist natürlich, was ist darüber hinaus? Weil kommende Saison, ich habe noch gar kein Gefühl, was kommende Saison ist. Ich weiß nicht, Thilo, hast du? Also ich habe gar kein Gefühl zur kommenden Saison, also zu der 2025er Saison.
Auch noch nicht. Weil es, also wie gesagt, wenn wir mit dem Kader in die Saison gehen würden, dann hätte ich ein Gefühl, aber ich sage einfach, wir gehen ja nicht mit diesem Kader in die Saison. Da passiert ja einfach noch viel durch Free Agency und Draft. Das passiert bei allen Teams. Aber ich sehe bei uns, wir haben da durchaus das Potenzial an den wichtigen Stellschrauben zu drehen.
Das ist ja diese Saison.
Ach, du meinst schon, okay, du sprichst jetzt schon von dem, was danach passiert.
Mhm.
Nee. Um Gottes Willen, ich meine, das ist ja, das beginnt ja mit dem Elefanten im Raum und wir wissen ja gar nicht, ob der da noch Quarterback bei uns ist. Und
nur um das, also ich, wie gesagt, ihr könnt, das finde ich super spannend. Wie seht ihr das denn draus? Also wie seht ihr das in den kommenden Jahren bei den Dolphins? Weil das ist immer, wo es bei uns so ein bisschen rumort und wo wir dann natürlich so ein bisschen skeptisch oder sehr, sehr skeptisch werden. Weil, ich gehe das mal durch, die Texans und die Colts. Da ist relativ klar, wo es danach hingeht. Die haben Quarterbacks auf Rookie-Contracts, die gut funktioniert haben. Bei den Jaguars ist es auch relativ klar. Ich meine, Trevor Lawrence läuft den Erwartungen so ein bisschen hinterher. Die Erwartungen waren aber auch riesig, aber da ist man auch relativ klar. Titans, Wundertüte. Bei den Chargers weiß man ungefähr, wo es hingeht. Bei den Chiefs weiß man sowieso, wo es hingeht. Dann bei den Ravens hat man auch Gewissheit, da weiß man, wo es hingeht. Die Bills bauen sich zurück. Die Jets, weiß ich, habe ich auch kein großes Gefühl, da bin ich gespannt. Aber es ist halt, also auch die Bengals haben ja eine Idee, wo in welche Richtung das dann gehen soll. Also deswegen ist das natürlich, wenn man kein großes Gefühl hat, was dann in der Zukunft sein soll. Und das sind ja die Moves, die dann so ein bisschen auch irgendwie in der Saison gemacht werden. Ah, was heißt das denn langfristig? Und da habe ich noch, da habe ich aktuell auch noch kein großes Gefühl zu. Ich habe zwar so eine Hoffnung, was zum Beispiel die O-Line angeht, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Aber das ist noch mal so ein bisschen mehr Kontext in diese Skepsis und manchmal auch diesen negativen Vibe, der manchmal so ein bisschen mitschwingt, wenn gerade Thilo und ich darüber sprechen. Weil wir dann, wir sind Fans, sehr große Fans, aber die dann halt nicht in, ich möchte das jetzt nicht negativ framen, das Wort Fanboy. Ja, ich möchte es in diesem Kontext nicht negativ framen. Aber wo dann halt wirklich so diese grundpositive, alles wird gut, ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu lange irgendwie Dortmund-Fan, dass ich sage, ja, hey, cool, Titel brauchen wir erstmal nicht, ja. Als die Dolphins das letzte Playoff-Spiel gewonnen haben, war ich 9. Jetzt bin ich 32. Das ist halt das, was da so ein bisschen mit, ich war sogar 8. Ja, ich war nicht mal mehr 9, 8. Ja, aber das nur um euch da auch nochmal so ein bisschen abzuholen, warum wir das so sehen. Und wenn wir dann den Blickpunkt auf diese Saison schärfen, da sieht das natürlich positiver aus. Und ich meine, das haben wir jetzt ja auch gesagt, wenn wir uns die Needs angucken, es gibt klare Needs, aber das ist jetzt nicht so kolossal eine Katastrophe, wie es vielleicht vor 2 Jahren noch der Fall war. Ja, ich glaube, das kann man definitiv sagen. Und da haben wir uns sehr, sehr gut weiterentwickelt. Da muss man jetzt gucken, was passiert. Und für diese Saison sind wir auf jeden Fall im Fenster. Und wir haben es ja auch, also wir sind ein Playoff-Contender. Und für mich ist es so, wenn du einmal in den Playoffs bist und jetzt nicht so gerupft bist, wie es wir vielleicht die letzten beiden Jahre waren, dann hast du eine solide Chance, auch weiterzukommen. Egal, gegen wen du spielst. Weil das ist nur ein Spiel. Und jedes Team ist schlagbar für ein Spiel. Das ist einfach so. Außer natürlich die Saison der Dolphins. Da waren sie nicht schlagbar. Aber muss man natürlich reinbringen in einen Dolphins-Podcast. Genau, das wollte ich noch mal nur um so einen allgemeinen Vibe noch mal, so einen Vibe-Test, beziehungsweise einfach um euch noch mal so die verschiedenen Perspektiven, die wir hier manchmal annehmen, zu erklären. Damit das auch so ein bisschen in den Kontext gezogen wird, weil mich haben nicht nur ein oder zwei Leute mal so angeschrieben, so, hey, was ist denn los bei euch? Warum seid ihr denn so negativ und hier und da? Und wollte ich euch nochmal dahingehend abholen. Und gerne könnt ihr natürlich, wenn ihr Bock habt, mit der positiven Stimme hier reinkommen und uns so ein bisschen die positiven Vibes um die Ohren schlagen. Aber ich glaube, dass wir nicht allzu negativ waren, diese Woche zumindest. Ne? Wir schauen mal, was nach dem Draft ist. Aber insgesamt lasst sich natürlich eine Strategie erkennen, beziehungsweise aber ein Gefühl für kommenden Jahre ist einfach noch nicht da. Genau, das fand ich jetzt irgendwie noch wichtig anzumerken, um dem Ganzen mehr Kontext zu geben, ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu bringen, um einfach ein bisschen mehr Wasser auf die Mühlen, die Mahlen zu schütten. Jetzt fällt mir kein weiteres gutes Sprichwort dazu ein. Thilo, hast du noch Themen, hast du noch Sprichwörter, die du loswerden willst?
Nee, wunschlos glücklich. Ich glaube, wir waren selten so positiv zu zweit. Das sollten wir jetzt so schön rund einfach lassen.
Okay, wir nehmen das mit in die Draft-Season, diese Positivität. Also kommende Woche werden wir dann auf jeden Fall in die heftige Draft-Geschichte gehen, weil es ist ja nicht mehr lange. Der Draft ist Ende April, wir haben Anfang April, der Hype ist for real. Let's go. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.